Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wie traumhaft geht es im Rosenkavalier zu, wenn André Heller Regie führt? Wieso versteht doch die Chefin der Klassikstiftung Weimar die CDU nicht mehr? Und warum verteidigen internationale Künstler den brasilianischen Oscar-Anwärter?
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Er ist der junge Liebhaber einer Marschallin, aber er liebt die Braut ihres abgehalfterten, aufgeblasenen Cousins. Nach einigen Irrungen und Wirrungen stehen am Ende aber alle auf der Seite von Octavian, dem Rosenkavalier. Die musikalische Komödie von Richard Strauss, die auch als Abgesang auf die Belle Époque verstanden werden sollte, hatte heute an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin Premiere. Geht's überall so in die Tiefe? Der Rosenkavalier in der Regie eines Österreichers, der die Illusion liebt, André Heller. Jürgen Liebing, ich bin gespannt. Bühnenbild, Kostüme, Licht, was hat sich Heller ausgedacht?
Also er hat sich einmal ausgedacht, diese Oper spielen zu lassen im Jahr 1917. Die Uraufführung war 1911. Und am Anfang sehen wir ein großes Plakat für eine Benefizvorstellung der KK österreichischen Kriegswitwen und Waisen. Und da denkt man, ja, das ist so bei Benefizveranstaltungen, diese kommen da gar nicht vor. Es gibt mal bei dem Lever der Marschallin in deren Schlafzimmer, da gibt es allerlei Personen und da gibt es auch vier Kinder als Waisen. Aber sonst gibt es keine Bezüglichkeit zu dem Jahr 1917. Und das ist schon ein bisschen sonderbar, wenn man es extra daraufhin anlegt. Dazu muss man sagen, dass Xenia Hausner das Bühnenbild gemacht hat. Sie hat fast 30 Jahre keine Bühnenbilder mehr gemacht, sondern nur Gemälde. Und das ist so irgendwie, weiß nicht, auch in keiner wirklichen Zeit. Und auch die Kostüme von Arthur Arbesser, ein Couturier aus Österreich, sind bunt, aber sie verorten nichts. Und ich habe nicht gedacht, dass man die Oper der Rosenkavalier kaputt kriegen kann. Aber heute ist sie fast kaputt gegangen.
Das ist ein hartes Wort.
Ja, was nicht bedeutet, dass er sie dekonstruiert hat. Das wäre ja was, da kann man sich auseinandersetzen, kann man irgendwie sagen, boah, ne? So, das gefällt mir vielleicht so gar nicht. Aber es ist eine, jetzt sage ich mal, böse, lange, aber auch langweilige Inszenierung.
Was genau ist denn kaputt gegangen?
Ja, es ist die Schwierigkeit bei dieser Oper, dass es ja so eine Modellinszenierung gab über Jahrzehnte, wofür Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal, der Librettist, auch gesorgt haben. Und sich davon zu lösen, ist ganz, ganz schwierig. Und es gibt mittlerweile einfach Leute, die, also Regisseure, die das können und die sagen, wir machen es ganz anders. Und hier ist es irgendwie so ähnlich, aber nicht wirklich etwas Neues. Und ich frage mich ehrlich, warum muss jemand wie André Heller mit seinen über 70 jetzt auch noch Opernregie machen. Ich bin ein großer Fan von ihm, muss ich da wirklich dazu sagen. Ich schätze und liebe seine Chansons und seine Lieder und auch seinen afrikanischen Zirkus damals. Das war wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und er ist ein traumhafter Mensch, der Traumbilder versucht zu realisieren. Aber hier ist es eigentlich eher, dass ich die ganze Zeit da sitze und sage, ach ja, wann ist es doch endlich mal zu Ende? Der erste Akt und dann der zweite und dann auch noch der dritte.
Dann müssen wir jetzt natürlich zur Musik kommen. Die Staatskapelle, dirigiert von Zubin Mehta. Michel Loisier sang den Octavian, Nadine Sierra, die Sophie, Camilla Nil und die Marschallin und, wir haben es schon gehört, Günter Greusböck, den Baron. Das zumindest ein stimmiges musikalisches Paket?
Ja, die Sänger und Sängerinnen, das passt. Also Günter Greusböck ist wirklich der Baron Ochs auf Lerchenau. Oft wird er ja als so ein dicker, behäbiger dargestellt. Aber nein, der Greusböck ist ein großer, relativ schlanker. Aber er spielt eben auch. Und bei ihm fällt es besonders auf, dass man sagt, wieso braucht man da einen Regisseur? Der macht das doch sowieso alles alleine und kann auch wirklich überzeugend spielen und singen. Camilla Nilund, die Feldmarschallin, steht ihm nicht sehr viel nach. Und dann eben dieses junge Paar, Octavian und Sophie, das sind wirklich junge Stimmen, die trotzdem aber über das Orchester kommen. Und da sind wir dann bei dem zweiten kleinen Einschub, was lang und langweilig bedeutet. Zubin Mehta ist einer der größten lebenden Komponisten, Dirigenten heute. Aber es ist alles auch lang dirigiert oder langsam dirigiert. Das erleichtert es einerseits dem Orchester, diese recht schwierige Partitur zu spielen. Andererseits ist es auch dadurch sehr schleppend.
Intendant Matthias Schulz, der war ja vor dieser Premiere sichtlich stolz, dass er André Heller gewinnen konnte für dieses erste Engagement an der Berliner Staatsoper. Tut's dem Haus aber trotzdem gut oder gar nicht gut?
Ich finde, dass es ihm nicht gut tut. Nun, Matthias Schulz hat natürlich auch ein bisschen noch so Probleme, sein eigenes Standing zu entwickeln. Und er hat auch erzählt, dass er gleich, als er angetreten ist, als designierter Intendant noch André Heller angerufen hat und gefragt hat, können wir nicht, wollen wir nicht was machen? Und dann sind sie auf den Rosenkavalier gekommen. Und es ist ein Problem der Staatsoper unter den Linden, dass sie ein bisschen zu stark auf Name-Dropping setzt. Es ist nicht alles schlecht, was in diesen 3-4 Jahren zu sehen war, aber da muss man sich mehr überlegen und sagen, gut, wir brauchen Spitzensänger, die braucht man in der Staatsoper, wir brauchen Spitzendirigenten und aber auch interessante Regisseure. Ein Name ist noch lange kein interessanter Regisseur.
Das ist mal eine klare Ansage. Jürgen Liebing, vielen Dank. Nach der Premiere des Rosenkavaliers von Richard Strauss in der Regie von André Heller. Die nächsten Vorstellungen am 13., 16. und 19. Februar an der Staatsoper Berlin.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Große Koalition in Berlin fordert Neuwahlen in Thüringen. FDP-Mann Thomas Kemmerich ist zurückgetreten. Bodo Ramelow wird für die Linke erneut kandidieren. Nun zündelt die AfD weiter. Alexander Gauland rief den Thüringer Landesverband von Björn Höcke auf, Ramelow zu wählen, um ihn zu verhindern. Deshalb forderte die Erfurter Linke demonstrative Unterstützung der CDU. Die hat der Generalsekretär Ziemiak am Abend verweigert. Ulrike Lorenz, die Direktorin der Klassikstiftung Weimar, ist am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Wuttke.
Wünschen Sie sich Neuwahlen?
Ja, Hundehaus, ja, muss ich sagen, weil ich glaube, dass Neuwahlen die demokratischste Antwort auf eine höchst undurchsichtige Situation in Thüringen wären. Und sie würden auch zeigen, dass man die Menschen in diesem Land ernst nimmt.
War es denn von vornherein für Sie ein Fehler der Bundes-CDU, die Zusammenarbeit auch mit der Linkspartei zu unterbinden? Da kann in den nächsten Tagen ja noch einiges anstehen.
Ja, das zeigt natürlich auch, zu was die AfD in ihrer perfiden Strategie fähig ist. Und das macht einen wirklich sehr nachdenklich. Angesichts der sozialliberalen Realpolitik, die Bodo Ramelow in Thüringen tatsächlich über 4 Jahre ja bewiesen hat, war es sicher nicht richtig, dass ein solcher Hinweis von den Bundesparteien gekommen ist.
Was ist denn jetzt für Sie eigentlich in dieser Situation bedeutsamer, wie Thüringen dasteht oder das ganze Land? Wie sehen Sie das als Chefin der Klassikstiftung Weimar?
Ja, also ich bin ja verantwortlich für eine tatsächlich national und international wirksame Kultur- und Forschungsinstitution mit über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darunter. Nicht wenige, die auch aus dem Ausland kommen und hier ihre Arbeit leisten. Und da ist für mich natürlich schon die Bundesrepublik wichtiger als Thüringen. Aber in Thüringen und gerade in Thüringen sind wir irgendwie besonders betroffen und beschämt über diesen Bruch in der politisch-demokratischen Kultur unseres Landes. Also ich habe mich gerade noch mal erinnert, vor wenigen Tagen hat der Thüringer Landtag noch den 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz würdevoll und ich muss wirklich sagen, fast phrasenfrei begangen. Und da saßen 3 wunderbare Menschen, 3 Überlebende der KZs Auschwitz und Buchenwald zu Gast. Und ich muss mich jetzt fragen, was müssen die von uns denken? Und deswegen glaube ich tatsächlich, es ist ein immenser und irreparabler Schaden durch diese Ministerpräsidentenwahl passiert.
Was mögen viele denken, die sich das Titelbild des aktuellen Spiegel angeschaut haben? Björn Höckes Porträt in einer, ich finde, sehr diskussionswürdigen Ästhetik. Gibt das der AfD noch mehr Grund, sich zu freuen, wenn sie diesen Platz auf einem Nachrichtenmagazin in Deutschland sich erangelt hat?
Naja, die Botschaft dieses Konterfeis von Höcke, der ja so ein bisschen wirkt wie ein in die Jahre gekommener HJ-Führer, muss man ja sagen, die Botschaft heißt Dämonisierung. Und damit kann sich die AfD einmal mehr in einer Opferrolle präsentieren. Schlimmer finde ich aber, dass dieses Bild eigentlich die Einschätzung versperrt zu dem komplexen Phänomen Höcke und eine rationale Erkenntnis auch zu den wahren Gefahren der AfD, die sich jetzt gerade auch in dieser perfiden Gauland-Strategie wieder offenbart. Und außerdem, und das ist vielleicht am gefährlichsten, verhindert so ein kurz gefasstes Bild die Einsicht darin, was wir alle falsch gemacht haben. Also die Einsicht, dass wir hier sehr viel stärker noch am Bewusstsein vor allem junger Menschen für demokratische Haltungen arbeiten müssen.
Sie schauen in die Zukunft, haben aber eben auch gesagt, es ist etwas irreparabel kaputt gegangen. Lassen Sie uns doch noch mal ganz kurz auf die Thüringer CDU schauen. In den vergangenen Tagen ist immer wieder auch auf das Besondere der Thüringer CDU hingewiesen worden. 3 ihrer Abgeordneten dürften im 2. Wahlgang am Mittwoch den AfD-Kandidaten gewählt haben. So sieht es trotz geheimer Wahl aus. Passen die Worte Trotz oder Kalkül? Wo sind Dinge schon so festgefahren, dass man da auch da von irreparablen Verhältnissen sprechen muss?
Naja, die CDU in Thüringen muss sicher schwer in sich gehen. Trotz und Kalkül würde ich noch durch politische Blindheit ergänzen. Das muss sicher aufgearbeitet werden. Sonst kann diese Partei oder zumindest die Landesfraktion hier kaum noch auf ein demokratisches Parkett kommen. Ich denke wirklich, dass das verheerende Folgen hat für die Demokratie in ganz Deutschland.
Sollte es jetzt zu Neuwahlen kommen, was fürchten Sie dann?
Ja, also zu fürchten ist ja ganz objektiv, dass FDP und CDU um ihre Wähleranteile fürchten und dass sie daher alle zur Verfügung stehenden Mittel anwenden werden, damit Neuwahlen nicht stattfinden müssen. Und das halte ich für absolut katastrophal, weil einmal mehr die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, dass ihre Stimme letztlich nicht zählt und die sowieso schon ramponierte Zustimmung zum demokratischen System nimmt einmal mehr Schaden. Und es geht genau darum, dass möglicherweise wir als große Kulturinstitution, die das Vertrauen von vielen Menschen haben, uns stärker politisieren, in den öffentlichen Raum reingehen und die Erbschaften, die wir bewahren und vermitteln, stärker noch zu befragen nach Antworten und Vorbildern für die derzeitige Situation.
Sagt Ulrike Lorenz, die Direktorin der Klassikstiftung Weimar. Frau Lorenz, besten Dank für Ihre Zeit heute Abend.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Das Bauhaus-Jubiläumsjahr, das ist vorbei, aber im Vitra Design Museum, da wird natürlich noch weiter gewohnt. Home Stories heißt die neue Ausstellung und da geht es um Wohngefühle im letzten Jahrhundert. Rudolf Schmitz war deshalb in Weil am Rhein.
Manche Interieurs der 1960er und 1970er Jahre wirken wie psychedelische Trips. Ein Innenraum wie ein riesiger, freundlicher Rachen, der uns verschlingen möchte. Geschwungene, gepolsterte Formen in Blau- und Rottönen. Eine ziemlich erotische Wohnfantasie des dänischen Designers Werner Panton.
Der war müde davon, immer am gleichen Tisch zu sitzen und dort festzustecken und hat dann eine wunderbare Wohnlandschaft, die Fantasy Landscape, entworfen. 1970 wurde vom Schiff installiert in Köln zur Möbelmesse und die zeigen wir hier in der Feuerwache von Saadit in einem Nachbau. Kann man da drin rumspringen. Bunte Farben und tolle organische Formen.
Sehr viel strenger geht es zu bei den japanischen Metabolisten. So nennt man die Architektengruppe aus den frühen 1960er Jahren, die technoide Zukunftsvisionen entwickelten und das städtische Leben als organischen Prozess betrachteten. Kurator Jochen Eisenbrandt.
Man sieht auch den Einfluss der Weltraumtechnik auf das Interieur. Ich finde vor allem bei Kisho Kurakawa, einem japanischen Architekten, der so eine Art Raumkapsel geschaffen hat für japanische Geschäftsleute oder die urbanen Nomaden Anfang der 70er Jahre mit Kapseln, die sich in einen Turm einklinken lassen.
Die 1960er Jahre sind der Moment, in dem gesellschaftliche Utopien, antiautoritäre Haltung und Konventionszertrümmerung unmittelbar aufs Interieur durchschlagen. Der private Schutzraum, den man heute wieder mit der Wohnung und ihrer Einrichtung verbindet, steht damals zur Disposition. In den Lofts zum Beispiel, den umgenutzten Industrie- und Lagerräumen, die zunächst in New York von Künstlern aufgetan werden.
Wenn man zum Beispiel sich die Silver Factory von Andy Warhol anschaut, dann war das ein Zusammenleben mehrerer nicht miteinander verwandter oder verheirateter Personen. Da war also auf dieser Alltagsebene schon wenig Privatheit möglich, es war fast kommunenhaftes Leben. Und dann wurde das aber auch sehr viel fotografiert und gefilmt und dadurch dann auch wieder öffentlich gemacht.
Die Ausstellung im Vitra Design Museum funktioniert oft über großformatig reproduzierte Fotografien. Über Modelle, über einzelne exemplarische Möbelstücke, denen dann durch Filmprojektionen Leben eingehaucht wird. Sehr schön zu sehen beim durchgeknallten Sofa aus Jacques Tatis Film Mon Oncle von 1958. Es besteht aus zwei grünen, übereinander gestaffelten Rollen, gehalten von einem spartanischen Untergestell.
Jacques Tati hat sehr schön erkannt, wie Moderne oder modernes Wohnen auch lächerlich werden kann, wenn es nur als ein Stil verstanden wird und nicht als ein Moment der Befreiung. Das hat er in Mon Oncle, seinem Film, sehr schön parodiert, wo er eigens eine Villa hat gestalten lassen, die Villa Arpel, in dem eine Familie Arpel also ihr Leben führt auf etwas absurde Weise.
Die Pioniere der Moderne, Ludwig Mies van der Rohe, Adolf Loos, Ernst May, Margarete Schütte-Diozki, Elsie de Wolf, verstanden das Interieur als Befreiung. Wie Jacques Tati zeigt, kann es schnell zum Korsett werden. Nach 100 Jahren Interieur haben wir andere Probleme, knapper und teurer Wohnraum, Ökologiesorgen, Nachhaltigkeitsbedürfnisse. Auch das kommt in der Ausstellung vor, anders als im erfreulich diskursstarken Katalog, allerdings eher als Spaßbremse. Wie sagte Jasper Morrison so richtig, in Räumen zu leben, in denen wir uns wohlfühlen und die wir Zuhause nennen, ist ein Menschenrecht, das den meisten von uns glücklicherweise zusteht. Das Vitra Design Museum konzentriert sich, verständlicherweise, auf dieses Glück.
Home Stories bis zum 23. August in Weil am Rhein zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der südkoreanische Film Parasite hat bei der Verleihung der Independent Spirit Awards in Los Angeles den Preis als bester internationaler Film gewonnen. Heute Nacht ist die Satire von Regisseur Bong Joon-ho damit nicht nur der große Favorit im Oscar-Rennen um den besten fremdsprachigen Film. Gleichzeitig ist die Story einer ärmlichen Familie, die sich im Haus reicher Leute breitmacht, noch für 5 weitere Oscars nominiert, unter anderem für den besten Film. Parasite hat bereits mehrere Preise abgeräumt, darunter den Golden Globe, die Goldene Palme beim Filmfestival in Cannes, bei den britischen Filmpreisen BAFTA sowie bei den SAG Awards der Schauspielergilde Hollywoods. Behörden aus 4 deutschen Bundesländern streben strengere Regeln für politische Werbung und gegen Falschinformation auf Internetplattformen an. WDR und NDR liegt eine Auswertung zu Netzwerken wie Facebook und Twitter und Anbietern wie Google vor. Die Behörden sprechen darin von einem Systemversagen. Falschmeldungen würden nicht ausreichend beseitigt. Nutzer könnten kaum erkennen, wer die Information ursprünglich verbreitet hat. Politische Werbung werde zu selten gekennzeichnet. Arne Hell.
Die Firmen streiten nicht ab, dass sie ihre freiwillige Selbstverpflichtung nicht immer einhalten. Facebook und Google verweisen aber auch auf verbesserte Kontrollsysteme. Twitter hat schon angekündigt, jegliche politische Werbung einzustellen. Die 4 Landesbehörden kommen zu dem Schluss, dass das System der freiwilligen Selbstverpflichtung gescheitert sei. Sie fordern von der EU-Kommission klare gesetzliche Regeln. Facebook zum Beispiel sagte dazu, solche Vorgaben seien notwendig.
Die syrische Bildungsaktivistin und UNICEF-Sonderbotschafterin Muzon Amelan ist am Sonntag mit dem Dresden-Preis geehrt worden. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung würdigt ihren engagierten Einsatz für bessere Bildungschancen für Kinder in Kriegs- und Krisengebieten, wie der Verein Friends of Dresden Deutschland als Mitveranstalter mitteilte. Amelan hatte dem Verein zufolge mit ihrem Engagement bereits mit 14 Jahren in einem jordanischen Flüchtlingslager begonnen, wohin sie mit ihrer Familie aus Syrien geflohen war. In der Bremer Kunsthalle soll eine Audiobeschreibung das Selbstbildnis mit Graumfilzhut von Vincent van Gogh ersetzen. Die Abwesenheit des Werkes solle so spürbar gemacht werden und ermögliche zugleich eine neue Art der Versenkung, teilte das Museum mit. Die Aufnahmen hat der Schauspieler Sky Dumont angesprochen. Das berühmte Bild, das derzeit in der Ikonenausstellung in Bremen zu sehen ist, werde für die Sonderausstellung In the Picture ab 21. Februar im Van Gogh Museum in Amsterdam benötigt.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Das größte Dinosaurier-Skelett der Welt. Es steht in Berlin, aber es kommt aus Tansania. Dort zu Kaisers Zeiten wurden bis zu 300.000 Menschen getötet, denn zwischen 1885 und 1918 musste Tansania sich Deutsch-Ostafrika nennen lassen. Nun scheint, dass die Regierung von Tansania einen zweiten Anlauf nimmt, von der Bundesrepublik die Aufarbeitung des Kolonialismus einzufordern. Eines der Opfer vor 120 Jahren war ein Rebell, Mangi Meli. Sein Kopf wurde zu Rasseforschungszwecken nach Deutschland geschickt. Wo er heute ist, versucht seit mehr als 40 Jahren Nyakasururu Mboro herauszufinden. Er kommt aus demselben Dorf und ist Mitbegründer des Vereins Berlin Postkolonial. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was gibt Ihnen bis heute die Kraft für diese Suche?
Diese Kraft liegt, weil damals meine Großmutter auch als Kind immer von Mangi Meli gesprochen. Und das Kraft kommt auch dazu, weil sie mir die Geschichte immer erzählt. Und damals, auch bis heute, wenn die Regen nicht rechtzeitig kommt oder Krankheit irgendwo kommt, dann jetzt wird es zurückgedacht, weil wir haben Mangi Meli noch nicht beerdigt haben. Und damals habe ich meine Großmutter versprochen, dass ich werde den Kopf finden müssen.
Sie finden es nicht gut, wenn in Deutschland von einem Schädel geredet wird, nach dem Sie suchen, sondern Sie suchen nach einem Kopf. Wo ist da für Sie der kulturelle Unterschied? Warum ist Ihnen das so wichtig?
Es ist so wichtig, weil wir betrachten, auch in unserer Tradition, auch in unserer Sprache, Schädel in Serengeti Park, da liegen die Schädel von Buffeln, von Elefanten. Aber für uns ist er noch nicht beerdigt. Der war unser Führer und es war der Kopf. wo diese ganze Intelligenz ja, und auch die Entscheidung gegen die deutsche Kolonialisten am Kilimanjaro getroffen hat. Es geht um den Kopf.
Was hat Ihre Großmutter Ihnen von den Grausamkeiten der Deutschen in Ihrem Dorf erzählt? Was ist in Ihrer Heimat kollektives Gedächtnis?
Meine Großmutter hat mir erzählt, wenn man schaut, den Vollmond, man sieht da einen Schatten. Und dieser Schatten ist wie ein Mensch, der irgendwo im Sessel sitzt. Und dieser Mensch war ein deutscher Kolonialist, der so brutal bei uns hier war, in Kilimanjaro gegen und auch in Tansania, der so viele Menschen hängen lassen für nur seine Fantasie oder Lust. Man hat wirklich ihn genannt, blutiges Hand, Hänge Peters. Und sie sagt zu mir, Gott hat ihn bestraft, hat ihn da oben in den Mond gehängt. Du brauchst gar keine Angst zu haben, er werde nicht mehr runterkommen. Und was mir sehr, sehr wichtig, was immer so weh tut, es ist meine Uropa. Meine Uropa wurde damals als Zwangsarbeiter, um den Eisenbahn von Tanga bis Kilimanjaro zu bauen. Und der hat ja immer gedacht, was er tun kann. Ah ja, das richtige Werkzeug ist diese spitze Hacke. Und nachts, als alle die schlafen, er mit 3 Kollegen, hat er alle die gesammelt und verbrannt. Spitzhacke heißt Sururu in Kiswahili. Und als er dann getötet wurde, seine Frau war schwanger. Und dann ist ein Kind geboren, meine Opa. Und dann wurde er dann diesen Namen gegeben, Sururu, wegen dieser Geschichte zu erinnern, das bleibt bei uns. Und ist auch mein Name. Und dann diese Geschichte bleibt da. Kann man nicht weg. Bleibt da.
Täuscht mein Eindruck oder liege ich richtig, dass die Suche nach dem Kopf von Mangi Meli, die Sie ja schon seit Jahrzehnten betreiben, durch die Diskussion um das Humboldt-Forum an Fahrt insofern aufgenommen hat, als dass sich jetzt die ein oder andere Tür für Sie öffnet?
Ja, ich würde sagen, sehr viel. Aber ich denke, hat viel mehr jetzt eröffnet, nachdem Präsident Macron von Frankreich gesagt, er ist bereit, die Kulturgüter der Kolonialzeit zurückzugeben.
Verzeihen Sie Deutschland, dass es so viele Jahrzehnte braucht, bis sich Ihre Suche jetzt anfängt, ein bisschen zu erleichtern? Oder sind Sie da auch sauer drüber?
Sauer bin ich immer. Aber wenn es etwas mal klein ist, dann freue ich mich drüber. Das ist ja das. Aber sauer bin ich immer noch. Aber wenn es eine Kleinigkeit da eröffnet oder wenn ich schlage mal eine Zeitung auf, ich sehe, oh ja, menschliche Gebeine oder Kulturgüter, sage ich, oh ja, ich sollte freuen, es aber reicht ja gar nicht. Was haben wir erreicht eigentlich? Und wenn ich versuche zu vergleichen damals und heute, es gibt ja wirklich eine Differenz. Ja, das sind die beiden aber da. Freude ist ja da und diese Bitterness ist auch immer noch da. Und solange man nicht versucht, diese Sachen, was wir immer fordern, ganz klar zu stellen, dass man wirklich weiß, was da gibt, wo, wer ist verantwortlich, alles liegt im Dunkeln.
Geht es für Sie eigentlich um die klassische Wiedergutmachung, wie sie in der Politik genannt wird? Oder wäre eine Wiedergutmachung für Sie auch, dass Sie genau die Informationen bekommen, nach denen Sie so lange suchen?
Für mich, es ist die Information und die Rückgabe. Alle menschlichen Gebeine aus Tansania, aber auch, ich kämpfe für Namibia, für Kamerun und für Togo. Namibia haben wir schon geschafft, sind schon über 80 zurückgebracht, aber die liegen noch hier. Und dann es kommt die Kulturgüter. Und diese Kulturgüter, es geht nicht nur um Kulturgüter, es gibt die Rituale, Häuptling. Ich finde Häuptling für mich, es ist rassistisch, leider. Was macht es so schwer, von diesen Menschen als Fürsten zu reden oder als Bürgermeister zu reden? Was macht das Differenz? Warum versuchen Sie immer noch, diese Differenz zu halten bis heute?
Bei uns zu Gast heute Abend Minyaka Sururu Mboro vom Verein Berlin Postkolonial über die Folgen des deutschen Kolonialismus in seiner Heimat Tansania und Die Suche nach einem Helden. Danke, dass Sie da waren.
Dankeschön. Asante sana.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Über die Wut brasilianischer Theaterleute über Präsident Bolsonaro ging es gestern in Fazit. Heute, gut 2 Stunden bevor in Hollywood die große Oscarshow beginnt, geht's um den brasilianischen Anwärter auf einen goldenen Jungen, wie Edge of Democracy von Petra Costa. Bevor es also wieder heißt And the Winner Is, berichtet Peter B. Schumann über eine neue, offen geführte Klageschrift gegen den Rechtspopulisten.
Seit dem Machtantritt Bolsonaros am 1. Januar 2019 sind wir Zeugen einer autoritären Eskalation der Regierung, die systematisch versucht, verschiedene brasilianische Institutionen der Kultur, der Wissenschaft und der Bildung sowie der Presse ihrer Kontrolle zu unterwerfen.
So heißt es in diesem Manifest, in dem eine Vielzahl von Zensurfällen gegen progressive Ausdrucksformen, Konzepte oder Lebensentwürfe dokumentiert werden. Das heißt, gegen die Kultur, für die Brasilien berühmt ist. Unterzeichnet haben das Dokument unter anderem die legendären Liedermacher Chico Buarque und Caetano Veloso, der Fotograf Sebastião Salgado, Schriftsteller wie Paulo Coelho und Bernardo Carvalho, sowie internationale Größen wie der britische Musiker Sting und aus den USA der Filmregisseur Julian Schnabel, der Kapitalismuskritiker Noam Chomsky oder der Schauspieler Willem Dafoe. Es ist meines Wissens das erste Mal, dass eine solche intellektuelle Phalanx gegen eine demokratisch gewählte Regierung in Brasilien Stellung bezieht. Aber es ist auch das erste Mal in der Geschichte des Landes, dass eine solche Regierung einen Kulturkampf entfesselt, einen ideologischen Umbruch, wie ihn noch nicht einmal die Militärs angestrebt haben. Der Politologe Luis Ramalho.
Es ist Bolsonaro gelungen, einen ideologischen Kurs der extremen Rechten einzuschlagen. Dieser richtet sich vor allem gegen den von ihm sogenannten kulturellen Marxismus, das heißt den Kommunismus. Für ihn herrscht in Brasilien überall Kommunismus. Die Gender-Ideologie ist kommunistisch, genauso wie die Kultur, die Bildung, die Forschung und selbst der Klimawandel. Alles ist kommunistisch unterwandert.
Und natürlich auch der Oscar-nominierte Film, dessen Titel schon verdächtig ist. The Edge of Democracy, am Rand der Demokratie. Er wird allerdings nicht als marxistisch deklassiert. Die Regisseurin Petra Costa ist vielmehr eine Vaterlandsverräterin. Die 36-jährige Dokumentarfilmregisseurin beschreibt darin aus einer ganz persönlichen Sicht die Schwierigkeiten der brasilianischen Demokratie, die so alt ist wie sie, und ihre Hoffnungen auf die beiden Regierungen von Lula da Silva und vor allem Dilma Rousseff, der ersten Präsidentin Brasiliens.
To succeed him, he chooses Dilma Rousseff, who becomes our first female president.
Sie verschweigt nicht die Korruption zu jener Zeit, aber ihr Delikt im Verständnis der Regierung Bolsonaro besteht darin, die sozialen Fortschritte für Millionen von Armen durch beide Präsidenten gewürdigt zu haben. Deshalb versuchte dieses Regime bereits den Abstimmungsprozess der Academy für den Oscar zu beeinflussen, wie Petra Costa letzte Woche in einem Interview mit dem US-amerikanischen TV-Programm PBS aufdeckte. Darin kritisierte sie heftig die Politik Bolsonaros.
Since he was elected, the rate of homicides that the police has carried out in Rio.
Seit er gewählt wurde, ist die Anzahl der Morde von Polizisten an Kriminellen um 20% gestiegen. Und im Bundesstaat Rio haben sie mehr Morde an Farbigen verübt als die Polizei in den USA. Er hat außerdem Farmer und Holzfäller veranlasst, verstärkt in indigene Reservate vorzudringen und den Amazonaswald niederzubrennen, der längst in Gefahr ist, zur Savanne zu werden, was tragisch wäre für die ganze Welt.
Die Antwort des Präsidialamtes folgte sofort per Twitter.
Die Filmemacherin Petra Costa hat eine Rolle als anti-brasilianische Aktivistin gespielt und das Image des Landes durch eine Reihe von Fake News in einem Interview mit dem amerikanischen Fernsehen beschmutzt.
Eduardo Bolsonaro, einer der 3 Söhne des Präsidenten und immerhin Parlamentsabgeordneter, legte noch einen Tweet drauf.
Ich bin es nicht gewöhnt, meine Zeit zu verlieren und Lügen von Kanaillen wie der Frau Petra Costa zurückzuweisen. Aber das Niveau der Behauptungen dieser kommunistischen Aktivistin ist einfach kriminell.
Wen wundert eine solche Äußerung? Vater Bolsonaro behauptete letztes Jahr der Schauspieler und Umweltschützer Leonardo DiCaprio, hätte brasilianischen NGOs eine halbe Million Dollar gegeben, damit sie den Amazonas in Brand steckten. Wie immer heute Nacht die Oscar-Lotterie ausgeht, Petra Costa ist längst gekürt, denn sie wurde als erste Brasilianerin nominiert. Und sie kann im Bewusstsein aus dem Spiel gehen, dass mit ihr wenigstens ein paar tausend Intellektuelle und Künstler für eine andere als die zurzeit verordnete Demokratie in Brasilien kämpfen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Am Tag der Schande schäumte sogleich die deutsche Lieblingssportart auf. Extreme Indoor-Nazi-Vergleiching, schreibt Friedrich Küppersbusch in der Taz über den Tag, an dem Thomas Kemmerich sich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten von Thüringen wählen ließ. Die Vergleiche mögen humpeln, das tat Goebbels auch. Doch jedenfalls laden sie ein, auch zu Ende zu vergleichen. 1930 in Thüringen wie 1933 in Berlin gab es keine Empörungswelle, die den Spuk binnen 24 Stunden beendete, schreibt Küppersbusch. Folgert, diese Woche hat der Konsens der Demokraten in Deutschland funktioniert und gewirkt. Und warnt, daran wird ab sofort genagt. Im Übrigen sei die Linke nirgends zumutbarer als unter Ramelow und die AfD nirgends ekliger als in Thüringen. Umso erstaunlicher, denkt der Leser, was da passiert ist. Mit Rechten paktieren, statt einen linken Politiker zu unterstützen? Thüringen zeigt, wie gefährlich die Extremismustheorie ist, analysiert Maximilian Fuhrmann im Tagesspiegel. Fuhrmann hat eine Doktorarbeit über Anti-Extremismus und wehrhafte Demokratie geschrieben. Das Problem? Die Debatte darüber, wer extremistisch ist, bestimme maßgeblich der Verfassungsschutz. Dessen Urteil sei aber nicht objektiv, sondern unter anderem von der politischen Position der Innenministerien abhängig. Fuhrmann kritisiert die Gleichsetzung von Rechts- und Linksextremismus. Wenn man die Demokratie nicht vom Staat, sondern von den demokratischen Grundwerten wie Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit her denke, dann würden die fundamentalen Unterschiede innerhalb der Kategorie Extremismus deutlich. Rechtsextremismus bedeutet stets ein hohes Maß an sozialer Ungleichheit und Unfreiheit, zumindest für jene, die den Gleichheitsvorstellungen nicht entsprechen. Linksextremismus bedeutet qua Definition das Eintreten für ein hohes Maß an sozialer Gleichheit. Der Rechtsextremismus und der Rechtspopulismus sind hauptverantwortlich für den Angriff auf die Erinnerungskultur und die Verharmlosung des Nationalsozialismus. Diese nicht neue, aber wichtige Erkenntnis belegt Jens Christian Wagner, der Leiter der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen, im Interview mit der Süddeutschen Zeitung anschaulich. Wagner berichtet von Besuchern der Gedenkstätte, die provozieren, indem sie die Nazi-Verbrechen relativieren oder kleinreden. Zum Beispiel durch die Behauptung, das Massensterben im KZ Bergen-Belsen im Frühjahr 1945 sei nicht die Folge der systematischen und gezielten Unterernährung der Gefangenen durch die SS, sondern der allgemeinen Nahrungsmittelknappheit infolge der alliierten Bombenangriffe. Die AfD, die die Erinnerung an den Holocaust unter anderem als Schuldkult bezeichnet, versuche fast flächendeckend, die Arbeit der Gedenkstätten zu beeinträchtigen. Es gebe ohne Zweifel einen Zusammenhang zwischen den Störenfrieden unter den Besuchern von KZ-Gedenkstätten und dem Erstarken der AfD. Zum Schluss der Kulturpresseschau noch etwas Leichtes, sogar Schwebendes, allerdings leider nicht im positiven Sinn. Wir sind immer noch da und leben gemeinsam in derselben Stadt, schreibt der Politologe Xiao Yulu über Wuhan, die chinesische Stadt, die wegen des Coronavirus unter Quarantäne steht. Aber es ist so, als hingen wir in der Luft und unsere Füße berührten den Boden nicht mehr. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung berichtet er davon, wie er und andere Chinesen am 20. Januar mit Symptomen, die denen einer Erkältung ähnelten, ein Gemeindekrankenhaus in Wuhan besuchten. »Was können wir tun, um nicht krank zu werden?«, fragte jemand. Der Arzt zog seine Gesichtsmaske herunter und meinte, »versuchen Sie es mit positivem Denken.«
Die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel. Mein Name ist Gabi Wuttke. Ich wünsche Eine gute Nacht.